Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ihr sitzt ja richtig im Dunkeln heute Morgen. So haben wir die erste Folie. Bitte. Denn ich will doch erstmal schauen, ob die Technik geht. Ja. Ich habe heute ganz bewusst einen längeren Textabschnitt lesen lassen, weil man das ursprünglich so gemacht hat. Man hat in der Gemeinde und das Ganze dann aber auf Griechisch und ich sage mal von der Sprache her so dicht wie zum Beispiel die revidierte Elberfelder Bibel. Man hat längere Abschnitte einfach vorgelesen. Und die Leute haben verstanden. Habt ihr verstanden? Alles, was gerade gelesen wurde, ist herausfordernd, oder? Der Text. Und manchmal setzt man dann als Verkündiger gerne in 2. Petrus 3 an, wo Petrus schreibt, dass bei unserem geliebten Bruder Paulus ja manches schwer zu verstehen ist und kokettiert ein bisschen damit. Vergesst das. Ich meine das ganz, ganz ernst. Ich möchte in keiner Weise mit diesem Bibelvers kokettieren, weil man sich allzu leicht bei dem nicht leicht zu verstehenden Bruder Paulus zurücklehnt und denkt, okay, ist halt kompliziert. Ich streng mich erstmal gar nicht an. Bitte nicht, bitte nicht. Manche vergleichen Römer 8, so wie Andreas angesetzt hat, mit einem absoluten Höhepunkt. Mit einem Höhepunkt. Stellt euch vor, eine Kathedrale. Ihr wisst alle, was eine Kathedrale ist. Das ist eine Riesenkirche, die nach oben strebt, zu Gott. Und Römer 8, unsere Verse, das ist der Gipfel der Kathedrale. Wie könnte ich mich damit zufrieden geben, von diesem Gipfel nicht viel zu verstehen? Oder David Stern schreibt, Römer 8, also unser Predigttext, ist die Krönung der ersten Hälfte des Römerbriefs. Hier wird das große Problem der Menschheit, die Sünde, gelöst. Wunderbar. Und deshalb lasst uns in diesen Text miteinander gehen, Römer 8, 1 bis 14. Und ich werde heute einfach Vers für Vers vorgehen. Und wir versuchen mal zu verstehen. Und ich habe es auch nach einer modernen Übersetzung gemacht. Vers 1. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Und das Ganze, die ganze Gemeinde spreche Amen. Sind wir nicht so gewohnt? Ist mehr so in anderer Gemeinderichtung. Aber an der Stelle ist mir nach einem Amen. Und ich wünsche mir, dass jeder, der heute Morgen hier ist, von ganzem Herzen Amen sagen kann. Jesus Christus ist für Sünder gestorben. Amen. Und das gilt mir. Er hat alles vollbracht. Wunderbar. Warum schreibt Paulus das an dieser Stelle? Ich gehe nochmal ins 7. Kapitel. Da hat uns Andreas ja ein Stück gelesen. Da heißt es in Vers 22 und 23, zwar stimme ich mit meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu. Tust du das? Dem Gesetz Gottes mit Freude zustimmen. Den guten Geboten Gottes mit Freude zustimmen. Das ist das, was der Paulus hier sagt. Das ist in mir. Mit Freude stimme ich zu. Doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme, und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde, und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Da ist einmal das gute Gesetz Gottes, die Tora, wie man es nennt, gute Gebote. Und stellt euch vor, ihr hört es nicht das erste Mal von mir, alle, auch wir selbst, würden nach diesen guten Geboten leben. Wunderbar. Da kann man nur wirklich von Herzen zustimmen. Nur, jetzt ist hier von einem anderen Gesetz die Rede, ein anderes Gesetz. Ist der gleiche Ausdruck im griechischen Gesetz, Nomos, aber es hat unterschiedliche Bedeutungen. Und ich denke, mit den meisten Auslegern deute ich hier dieses Gesetz der Sünde eher als eine Gesetzmäßigkeit. Wenn ich hier in Römer 7 noch lese, ich tue nicht das, was ich will, sondern ich tue genau das Gegenteil. Das ist wie ein Naturgesetz. Machen wir ein bisschen Physik. Der Rainer ist heute leider nicht da, sonst würden wir noch mehr Physik vielleicht machen. Mein Brillen-Edwi. Ich habe die Brille vorher raus, aus Sicherheitsgründen, werdet ihr gleich merken. Was ist, wenn ich dieses Edwi loslasse? Warum?
Weil du nicht Elia bist.
Weil ich nicht Elia bin. Du meinst das Eisen, was geschwommen ist, ja? Gutes Beispiel, was der Elia konnte durch Gottes Kraft, war ein Naturgesetz aufheben. Wenn da keine Gegenkraft da ist, wieder ein bisschen Physik, dann zieht die Schwerkraft das nach unten. Und da muss ich nichts dazu tun. Das funktioniert einfach. Leider ist es aber auch mit dieser Kraft, mit dieser Gesetzmäßigkeit in jedem Menschen so, dass die einfach wirkt. Ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das Widergöttliche, was ich nicht will. Wie kann man Naturgesetze durchbrechen? Aber ich bleibe doch nochmal stehen, hier bei Vers 1. Obwohl dieses Naturgesetz in uns ist, gibt es keine Verdammnis, keine Verurteilung für die, die mit Christus verbunden sind, die in Christus sind. Nochmal, Jesus Christus ist für Sünder gestorben. Vers 2. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Da ist etwas geschehen. Was ist hier geschehen? Wir sind im wichtigsten Kapitel des Neuen Testaments, dem wichtigsten Kapitel der ganzen Bibel, über ein Thema. Und das Thema ist Heiliger Geist. Ich weiß nicht, wenn wir eine Umfrage gemacht hätten vorher, was ist das wichtigste Kapitel über den Heiligen Geist, ob alle spontan genannt hätten Römer 8. Ich halte es für die wichtigsten Aussagen über den Heiligen Geist. Wir enden im 7. Kapitel mit Verzweiflung. Wer wird mich von diesem Leib befreien, in dem dieses Gesetz ist? Diesem Leib, der dem Tod verfallen ist. Und dann heißt es, Dank sei Gott. Ja, wer wird uns befreien? Gott, der Heilige Geist, wird uns befreien. Und bitte, nur so. Es gibt nur eine Lösung für Sünde und für diese Macht der Sünde. Und das ist der Heilige Geist Gottes. der Heilige Geist, den Gott uns gegeben hat. Wenn wir in die ersten 7 Kapitel schauen, dann kommt Heiliger Geist immerhin 4-mal vor. Jetzt in unseren Versen, Römer 8, 1 bis 14, kommt es gleich 13-mal vor. Heiliger Geist, das ist das Thema. Und wenn ich weitergehe im 8. Kapitel, noch 4-mal. Also 8. Kapitel, Kapitel des Heiligen Geistes. Hier heißt es in Vers 2, wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, dann bist du nicht mehr unter diesem Gesetz der Sünde. Und ich will Gesetz der Sünde wirklich an der Stelle so deuten, diese Gesetzmäßigkeit ist ein Aspekt. Es gibt nur eine Möglichkeit, von diesem Naturgesetz wegzukommen. Und das ist, wenn du mit Jesus verbunden bist. Und mich erinnert das so an einen meiner Lieblingsverse und wichtigsten Verse in der Bibel. Und den kennen die allermeisten von uns. Johannes 15, Vers 5. Was heißt es da? Wer in mir bleibt und ich in ihm, nur diese totale Verbundenheit, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr überhaupt nichts tun. Das wird nicht funktionieren. Nur in dieser Verbindung mit Jesus. Und ich finde es so fantastisch, dass er uns zugesagt hat, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, sondern ich sende euch den Heiligen Geist. Ja, das ist der Heilige Geist, der frei macht. Hier, das kommt jetzt in dieser Übersetzung, die ihr hier projiziert habt, gar nicht mehr so durch. Da steht wörtlich übersetzt, der Gesetz des Geistes des Lebens. Der Gesetz des Geistes des Lebens und solche Genitive, die müssen wir irgendwie auflösen. Was heißt das? Hier ist ja übersetzt, das Gesetz des Geistes, der lebendig macht. Ja, es ist der Heilige Geist, der lebendig macht. Und zwar, ich glaube, dass dieser Heilige Geist diese guten Gebote Gottes lebendig macht. Nämlich, wenn er sie in unserem Leben erfüllt. Und auch wieder, nur so. Jeder von uns hat sich schon so bemüht. Wir wollen Gott gefallen. Aber es klappt irgendwo aus eigener Kraft so schlecht. Klappt nicht. Und dann ist dieser Heilige Geist, der die guten Gebote Gottes lebendig machen will. Und ich bin auch froh, das möchte ich an der Stelle einschieben, dass der gleiche Heilige Geist uns davor bewahrt, uns durch Halten von Geboten irgendetwas verdienen zu wollen. Das ist, ich glaube, das ist genau die gleiche Kraft. Wir kommen gleich noch auf die Kraft. Die gleiche Kraft, wie zum Halten der Gebote nötig ist, uns zu bewahren vor irgendeinem Verdienen und Selbstgerechtigkeit. Ich wäre in meinem Leben völlig verzweifelt ohne diesen Heiligen Geist an dieser Stelle. Vers 3. Das Gesetz des Mose war dazu nicht imstande, nämlich lebendig zu machen. Es scheiterte am Widerstand der menschlichen Natur. Das Gesetz des Mose war nicht dazu imstande. Warum? Dazu war es gar nicht gegeben. Mir ist da die Stelle im Galaterbrief in Kapitel 3, Vers 21, Galater 3, 21, sehr wichtig geworden. Da heißt es, wenn ein Gesetz erlassen worden wäre, das imstande wäre, lebendig zu machen. Wenn Gott das getan hätte, wenn er uns das Gesetz gegeben hätte, mit dem Ziel, du Gesetz machst lebendig. Was hätten wir dann? Dann hätten wir einen Heilsweg hier mit dem Gesetz. Das ist ein Riesenmissverständnis. Und bitte, wenn du noch auf diesem Weg bist, dass du denkst, du kannst dir vor Gott etwas verdienen, bitte weg mit diesem Gedanken. Das Gesetz ist nicht dazu gegeben, lebendig zu machen. Das ist nicht die Absicht Gottes gewesen und ist es bis heute nicht. Warum? Hier steht in unserem Vers und in dem, was ich eben aus Galater 3,21 gelesen habe, weil die menschliche Natur dagegen steht. Es braucht eine Änderung der menschlichen Natur und es braucht eine Gegenkraft. Und die kommt nicht aus dem Gesetz, sondern das ist Gottes Geist. Deshalb hat Gott, lesen wir hier weiter, als Antwort auf die Sünde seinen eigenen Sohn gesandt. Merkt ihr diesen Gegensatz? Auf der einen Seite das Gesetz und die Menschen versuchen dadurch gerecht zu werden, es geht nicht. Und dann macht Gott das, ja zur Chefsache ist zu schwach ausgedrückt. Er gibt seinen eigenen Sohn. Dieser war der sündigen Menschheit insofern gleich, dass er ein Mensch von Fleisch und Blut war und indem Gott an ihm das Urteil über die Sünde vollzog, vollzog er es an der menschlichen Natur. Jesus wurde Mensch wie wir, allerdings bei ihm ohne Sünde. Und das Urteil, was eigentlich über mein menschliches Dasein geht, das vollzog er an Jesus. Und dadurch werden wir frei. So kann nun in unserem Leben, so kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die das Gesetz fordert. Und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Wir können fragen wir ganz direkt, von was bin ich bestimmt? Wer sitzt auf dem Thron meines und deines Lebens? Ist es die eigene Natur? Und wir haben schon gehört, ich lasse jetzt mein Edwin nicht nochmal fallen. Wir haben schon gehört, die eigene Natur heißt abwärts, tot. Wer sitzt auf dem Thron meines Lebens? Der Andreas ist sehr gut zur Lage in dieser Welt eingestiegen heute, hat mich sehr gefreut. Und du hast gesagt, jetzt so sinngemäß, heute haben wir ein etwas anderes Thema. Ich glaube gar nicht, dass das Thema so viel anders ist. Sondern die Frage ist, wer sitzt auf dem Thron? Mein eigenes Ich oder der König aller Könige? Was Andreas so gut ausgeführt hat, über die ganze Welt, der König aller Könige. Das ist aber auch über jedes einzelne Leben. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Ja, in welche Richtung geht es? Auf wen richte ich mich aus? Ich meine, am besten drückt das Jesus in Matthäus 6, Vers 24 aus. Auch den Vers kennen viele von uns. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er, und jetzt kommt's, verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Mammon, der einzige Götze, der im Neuen Testament wörtlich genannt wird, manchmal auch als Habsucht bezeichnet. Aber das steht ja für vieles. Wonach richte ich mein Leben aus? Wonach strebe ich? Mit was beschäftige ich mich? Wer sitzt auf dem Thron? Vers 6, was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Das ist so eine tolle Stelle. Wenn du dich auf den Geist und Jesus ausrichtest, wenn er auf dem Thron deines und meines Lebens sitzt, Leben und Frieden. Wer möchte das nicht? Was lasse ich mir aber manchmal entgehen? Was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Wer will denn schon den Tod? Mich beschäftigt hier auch sehr stark Frieden. Frieden. Und so manches Mal denkt man dann eher an Herzensfrieden und Ausgeglichenheit. Ich glaube, dass die Bibel das etwas anders sieht. In Römer 5, Vers 1 heißt, da wir nun gerechtfertigt sind aus Glauben, wie geht es weiter? Haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden mit Gott. Bist du dir bewusst, dass du im Widerstand und im Unfrieden mit Gott lebst, wenn du dich auf die eigene Begierde ausrichtest? Das ist einem oft bewusster. Wie ist es denn von Gottes Seite? Da gibt es ein schreckliches Wort, kommt mehr als einmal vor. Der Zorn Gottes ist auf einem oder bleibt auf einem. Da ist auch Unfrieden von seiner Seite her. Wer möchte da drin bleiben? Frieden. Ich möchte von mir aus Frieden mit Gott. Und ich lebe davon, dass Frieden von seiner Seite her ist. Nee, jetzt habe ich einen übersprungen. Vers 7. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht in der Lage, gar nicht fähig dazu. Meine Lieben, das kenne ich nur allzu gut. Wisst ihr noch, wie ich eingestiegen bin? Gefallen, Wohlgefallen, Freude an den Geboten Gottes, am Willen Gottes. Aber das, was auch in mir ist, das steht dem entgegen, steht da. Das eigene, der alte Mensch, der hat gar nicht Freude an dem, was Gott will, an dem, was Gott geboten hat. Darum kann Gott an dem, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, keine Freude haben. Möchtest du, dass Gott Freude an dir hat? Für mich ist das eine ganz tiefe Sehnsucht. Ja, bei aller meiner Beschränktheit. Aber das, was der Heilige Geist in einem Menschen wirken kann, an Veränderung und allem, daran hat Gott Freude. Und danach sehne ich mich. Aber hier steht das Gegenteil. Ein Mensch, der sich von seiner eigenen Natur beherrschen lässt, da wo der Falsche auf dem Thron sitzt des Lebens, an dem hat Gott keine Freude. Ist ja auch verständlich. Es gibt zwei wunderbare Stellen bei Jesus in den Evangelien. Da heißt es, einmal im Matthäus-Evangelium in Kapitel 3, Vers 17, wir sind an der Taufe Jesu, da spricht der Vater, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Freude. Und das Gleiche nochmal, Matthäus 17, das ist der Vers 5, auf dem Berg der Verklärung, da heißt, ich lese mal den ganzen Vers, während Jesus noch redete, kam plötzlich eine leuchtend helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie. Und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Ich glaube, dass Gott genau dann an uns Freude hat, wenn wir mehr und mehr in das Bild Jesu verwandelt werden, so wie er es zugesagt hat. Und dem hat Jesus Freude. Jetzt kommt nochmal ein Vers mit einer ganz tollen Zusage und mit Sprengstoff. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes. Da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Was für eine Verheißung. Es ist doch die Verheißung von Römerbrief 6. Kapitel. Ich nehme an, dass Vanja vor einer Woche darüber auch gesprochen hat. Eine ganz große Zusage. Ihr steht nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Warum? Weil Gottes Geist in euch wohnt. Das ist wieder die Bedingung. Ich habe gesagt, Sprengstoff. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Da ist eine Wegscheidung. Das ist oft so schwarz-weiß. Entweder hast du den Geist Gottes oder du hast den Geist Gottes nicht. Warum Sprengstoff? Es gibt eine Lehre, der begegne ich fast von Anfang an, seit ich Christ bin, und das werden bald 39 Jahre, und zwar ist es die Lehre von einer Geistestaufe als zweiter Erfahrung. Dass ein Mensch zu Christus findet, aber dann braucht es noch mehr. Es genügt nicht, dass jemand ein Kind Gottes wird. Es genügt nicht, dass, ich müsste im Konjunktiv reden, es soll nicht genügen, dass jemand wiedergeboren wird, sondern es braucht, so die Behauptung, eine zweite Erfahrung, eine Geistestaufe. Und dann bekommst du den Heiligen Geist. Wisst ihr, was Paulus in der Formulierung vom Römerbrief, kommt 11-mal vor, dazu sagen würde? Das sei ferne. Oder ich mag die Formulierung von David Stern lieber, das möge der Himmel verhüten. Das möge Gott verhüten. Warum? Hier in unserem Vers ist euch aufgefallen, entweder du hast den Heiligen Geist und dann bist du Christ, oder du hast den Heiligen Geist nicht. Sprich, eine zweite Erfahrung kann nicht sein, wenn du schon Christ bist, dass du dann den Heiligen Geist bekommst. Das geht nicht. Wir brauchen Erfüllung mit dem Heiligen Geist, ja. Wir brauchen, dass wir den Heiligen Geist nicht dämpfen, schreibt Paulus, ja. Aber dann, wenn du Christ wirst, bekommst du den Heiligen Geist, diesen Heiligen Geist, von dem hier in unserem Predigttext die Rede ist. Ich weiß, dass man sich damit nicht nur Freunde macht, wenn man das so sagt, aber ich bin fest davon überzeugt. So, müssen wir langsam zur Landung ansetzen. Wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Wer wohnt in uns? Der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der Geist Gottes. Und dieser Geist hat ihn auferweckt. Wer hat schon mal einen Toten gesehen? Wenige? Mehr als einen, ja. 6. Oktober vergangenen Jahres habe ich meinen ersten Toten gesehen. Mein Vater ist verstorben. Ich habe ihn 5 Tage lang begleitet beim Sterben. Es war sehr, sehr eindrücklich. Und es war, ich formuliere es mal so, es war so hoffnungslos, als das Leben im wahrsten Sinne des Wortes entwichen ist. Hoffnungslos deshalb, weil keine Kraft der Welt ihn wieder lebendig machen konnte. Keine ärztliche Kunst, keine noch so riesige Kraft. Und jetzt ist von geistlich toten Menschen die Rede, ohne Jesus, die den Geist Gottes bekommen haben und damit die Auferstehungskraft. Die Auferstehungskraft. Eine Kraft, die lebendig machen kann. Paulus in Epheser 1, Vers 19, der überschlägt sich, und der Kontext ist ganz ähnlich, der überschlägt sich mit Worten, wie groß diese Kraft ist. Ich lese uns mal die Elberfelder Übersetzung. Die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also, das soll die Kraft sein, die an uns wirkt. Also Paulus kann das viel besser in Worte fassen, als es mein Beispiel eben getan hat. Was für eine Kraft, und in unserem Vers hier steht, mit dieser Auferstehungskraft macht der Heilige Geist uns heute lebendig. Heute. Das ist neues Leben. Also mich führt es in die Anbetung. Ich kann nur staunen über diesen Gott, der so an uns wirkt. All das, liebe Geschwister, verpflichtet uns, aber nicht unserer eigenen Natur gegenüber, so als müssten wir unser Leben von ihr bestimmen lassen. Wenn ihr euer Leben von eurer eigenen Natur bestimmen lasst, müsst ihr sterben. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes bestimmen lasst und dadurch die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Das haben wir gehört. Aber doch nochmal die Frage, was bestimmt mich? Wisst ihr, was ein Lieblingsausdruck aus dem 6. Kapitel des Römerbriefs ist? Wir sind Sklaven der Gerechtigkeit. Diese Gerechtigkeit vor Gott, wenn wir die haben und deren Sklave sind, dann sitzt er richtig auf dem Thron. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind seine Kinder. Das ist so der klassische Vers, den man gerne für sogenannte Geistesleitung heranzieht. Wer ist ein Kind Gottes? Mich hat nachdenklich gestimmt, dass hier ein Denn steht. Meinen Studenten gebe ich gerne die Aufgabe, in den ersten 15 Versen von Römer 8 die vielen Denn, die ja anknüpfen an etwas, was vorher ist, nicht nur zu zählen, sondern mir bitte zu erklären, wie die Zusammenhänge sind. Ist nicht ganz einfach, aber lohnend. Denn alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen. Was steht vorne dran? Denn darauf bezieht sich das denn. Da steht die Frage, wer bestimmt dein Leben? Es ist typisch für ein Kind Gottes, dass Jesus auf dem Thron sitzt. Wenn du wissen willst, bin ich ein Kind Gottes, dann prüfe, ob Jesus wirklich auf dem Thron sitzt. Ich freue mich, mit euch eine Gebetsgemeinschaft zu haben. Ich mache den Abschluss.